Guten Morgen. Shalom. Es ist sehr schön, heute Morgen unter euch zu sein. Ich war dieses Wochenende, wie schon angekündigt, hier und habe viele von euch schon kennengelernt und ich habe mich sehr darauf gefreut. Also danke für die, die zu den Invents gekommen sind. Und für die, die uns nicht kennen als Juden für Jesus, ihr könnt mehr über die Arbeit lernen durch die QR-Codes hier, für die, die vor Ort sind, für die, die im Internet sind, einfach auf der Webseite judenfuerjesus.de. Und draußen nach dem Gottesdienst würde ich dich sehr gerne kennenlernen wollen. Also bitte komm mal vorbei beim Büchertisch, da habe ich einige Momente und ich freue mich hier mit euch mit zu sein. Also ihr seid in einer Serie und ihr guckt euch diese Passionswoche an. Und wie gesagt, wir sind in Palmsonntag jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber teilweise merke ich, dass das Online-Leben etwas enttäuschend ist. Man sucht sich eine tolle Unterkunft aus oder ein Hotel, man geht dorthin und das Hotel entspricht nicht das, was man sich erwünscht hat, weil die Reviews alle fake sind. Sie werden alle gekauft, diese 5-Sterne-Reviews. Oder man geht für die, die noch Single sind, vielleicht bist du auf einem Dating-Webseite, das weiß ich nicht, und du siehst, die Männer sehen alle aus wie Brad Pitt und die Frauen alle wie Taylor Swift. Und dann trifft man sich mit ihnen in dem echten Leben und das ist enttäuschend, weil Bilder gefaked werden können oder hat mindestens ein bisschen verbessert werden können. Oder man kauft Sachen im Internet, ne? Und vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht, wie die Erfahrung von einem Freund von mir. Er hat sich einen Tisch gekauft, hat ein super gutes Angebot gefunden, richtig billig, hat sich schon ein bisschen gewundert, hat den Tisch bestellt und ist angekommen und war zutiefst enttäuscht, weil es letztendlich ein Tisch für ein Puppenhaus war. Also das Online-Leben ist schön, aber das kann auch zu Enttäuschung führen. Aber es ist nicht nur das Online-Leben, das zur Enttäuschung führt, auch das reale Leben. Und heute, vor circa 2000 Jahren in unserer Stadt, die Hauptstadt von uns Juden, gab es auch eine große Feier und kurz danach eine große Enttäuschung. Und das ist das, was wir uns angucken wollen heute. Wir fangen an mit der Geschichte selber vom Palmsonntag. Jesus reitet in Jerusalem hinein auf einem Esel. Und wir lesen in allen vier Evangelien über dieses Ereignis. Und es ist wirklich ein zentrales Ereignis. Es ist eine von den wenigsten, die in alle vier Evangelien vorkommt. Und ich habe das hier in Johannes ausgesucht für uns. Und ich möchte es jetzt lesen. Wir lesen Johannes 12, 12 bis 19. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, Hosianna, oder auf Hebräisch Hosianna, gepriesen sei der, im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Und damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel. Sieh, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselsfohlen. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Und das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Es hört sich wunderbar an. Aber es gibt für mich, wenn ich das lese, eine Frage. Und zwar das mit dem Palmzweigen. Warum haben die Leute damals Palmzweigen genommen, um Jesus zu feiern? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie dachten, sie sollen das Laubhüttenfest feiern. Für die, die nicht vertraut sind mit dem Laubhüttenfest, das war einer von den sieben Festen, die Gott uns Juden gegeben hat, im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Und da hat Gott uns gesagt, wir sollen Zweigen nehmen, Palmzweigen, Äste von anderen Baumsorten und wir sollen uns jubeln vor dem Herrn. Und das machen wir Juden auch heutzutage im siebten Monat des jüdischen Jahres, so September, Oktober mäßig. Da nehmen wir diese Palmzweigen und andere Zweigen und schwingen sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Und es kann sein, dass die Leute verstanden haben, Jesus reitet hinein auf einem Esel. Das ist ein Zeichen von dem Messias aus dem Buch Zacharia. Das heißt, das Ende der Welt wird bald kommen. Jesus wird als König regieren. Und am Ende von diesem gleichen Buch, das Buch Zacharia im Alten Testament, lesen wir, dass alle hinauf pilgern werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Also es könnte sein, dass als sie Jesus auf dem Esel gesehen haben, hat alles Klick gemacht. Und sie haben gemerkt, oh, jetzt ist der messianische Königreich, jetzt wird es anfangen, Halleluja. Und sie haben gefeiert und dachten, jetzt können wir das Laubhüttenfest feiern. Es gab nur ein einziges Problem. Es war die falsche Jahreszeit. Und ich glaube, mein Volk damals, so wie wir ab und zu heute, na, sie wollten das Beste haben ohne das Leiden. Denn das Passafest, es war eigentlich dran, das Passafest zu feiern. Das Fest, die daran erinnert uns, dass Gott uns aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei, durch und hat uns gerettet durch das Blut von einem Passalam. Der Messias war noch nicht damals für uns gestorben und auferstanden als unser Passalam. Mein Volk damals wollten das Beste haben, ohne zuerst das Leiden zu haben. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Vielleicht dachten sie gar nicht an den Laubhüttenfest. Vielleicht dachten sie an die Makkabäer. Im Dezember feiern wir Juden immer das Chanukka-Fest. Und das Chanukka-Fest ist die Erinnerung an dem, was zwischen den Alten und Neuen Testamenten geschehen ist. Für Christen ist diese Zeit einfach komplett still, nichts ist passiert. Für uns Juden ist einiges geschehen in dieser Zeit. Und zwar ein griechischer König hat uns erobert, hat ein Schwein auf dem Altar geschlachtet, hat ein Götzenbild dort aufgestellt und uns rausgeschmissen aus dem Land. Und es war eine sehr schwierige Zeit für mein jüdisches Volk. Aber Gott sei Dank haben wir durch eine Familie den Tempel wieder erobern können. Und die Spitzname von der Familie ist Maccabi und das bedeutet ein Hammer. Also man könnte sagen, dass diese Familie wirklich der Hammer war. Ich habe 5 Kinder, ich darf solche Witze machen. Und als sie zurückgegangen sind in Jerusalem, nachdem sie das wiedererobert haben von diesem griechischen König, haben sie Palmzweige genommen und gefeiert damit. Denn das war damals in den alten Orient ein Zeichen dafür, einen König zu feiern. Also egal ob so oder so, sie haben es ganz gut verstanden, das Volk, was Jesus jetzt macht. Sie haben ihn verstanden als König, als Messias. Er reitet ein, jetzt beginnt das Beste. Jetzt wird er die Römer, die bösen Römer erobern. Jetzt haben wir keine Besatzungsmacht jetzt. Jetzt sind wir endlich frei. Und was kam danach? Die große Enttäuschung. Denn Jesus ist nicht, nachdem er hineingeritten ist in Jerusalem, er ist nicht zu dem Prätorium gegangen, dort, wo die römischen Soldaten waren, mit einem Schwert und hat versucht, sie zu erobern. Stattdessen ist er ins Tempel gegangen. Und dort im Tempel hat er aufgeräumt. Er räumt aus, er schmeißt die Tiere raus, auch die verschiedenen Leute, die versucht haben, Sachen zu verkaufen, hat sie rausgeschmissen aus dem Tempel. Und damit macht er ein klares Statement. Er sagt, euer geistliches Leben ist nicht in Ordnung. Quasi bevor ich mich um die Römer kümmern kann, muss ich zuerst um euch kümmern und um geistliches, internes Leben. Und eine Woche lang, diese Passionswoche, hat Jesus nichts gemacht mit den Römern. Hat sie nicht erobert, hat sie nicht angegriffen. Stattdessen hat er sehr viel mit den Leitern von meinem Volk gesprochen und ihnen gesagt, was falsch war bei ihnen. Eine Woche lang kein Königreich Gottes, eine große Enttäuschung. Und diese Enttäuschung hilft uns, einen Text zu verstehen, die genau eine Woche danach kommt. Wir lesen über die Verurteilung von Jesus. Und wiederum, wir finden das in alle 4 Evangelien. Ich habe es ausgesucht von dem Markus-Evangelium. Da lesen wir in Markus 15, 6 bis 15. Nun war es Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, den das Volk selbst bestimmen durfte. Einer der Gefangenen zu dieser Zeit war Barabbas, der bei einem Aufstand zusammen mit anderen des Mordes überführt worden war. Eine große Menschenmenge bedrängte nun Pilatus und bat ihn, wie üblich, einen Gefangenen freizulassen. »Soll ich euch den König der Juden freilassen?«, fragte Pilatus. Denn Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus nur aus Neid verhaftet hatten. Doch nun hetzten die obersten Priester das Volk dazu auf, die Freilassung von Barabbas statt von Jesus zu fordern. »Wenn ich Barabbas freilasse«, fragte Pilatus sie, »was soll ich dann mit diesem Mann tun, den ihr den König der Juden nennt?« Sie schrien, »Kreuzige ihn!« »Warum?«, fragte Pilatus, »was hat er dann verbrochen?« Aber die Menge schrie nur noch lauter, »Kreuzige ihn!« Da ließ Pilatus, weil er dem Volk gefallen wollte, Barabbas frei. Er ließ Jesus auspeitschen und übergab ihn dann den römischen Soldaten zur Kreuzigung. Mein Volk damals stand vor einer Wahl. Sie hatten eine Wahl zwischen zwei Jesus, des Sohn des Vaters. Interessanterweise, der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. In einigen Manuskripten finden wir seinen Vornamen. Und sein Vorname anscheinend war Jesus. Also auf die eine Seite hast du Jesus, der Sohn des Vaters im Himmel. Auf der anderen Seite ein anderer Jesus, Sohn des Vaters. Gut, vielleicht muss man da ein bisschen aufpassen. In anderen Manuskripten heißt Barabbas Barsabbas, Sohn des Sabbats. Also ich mag da nicht zu viel aufbauen darauf. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, dass das Volk auswählen müsste zwischen zwei ähnliche, aber komplett andere Messiasse. Und auf die einen Seite haben wir, so wie beim Boxkampf, na, auf die einen Seite, auf der anderen Seite, wir haben Barabbas. Der war, was wir heute nennen würden, ein Terrorist oder ein Freiheitskämpfer. Er hat Leute umgebracht in einem Aufstand gegen die Römer. Er war genau der Messias, das dieses Volk wollte. Jemand, der den Römern erobern könnte. Und wenn er freigelassen wäre, dann vielleicht hätte er eine zweite Chance dazu. Also das hört sich genial an. Wir nehmen Barabbas. Auf der anderen Seite Jesus. Jesus hat niemand umgebracht. Stattdessen hat er Frieden gepredigt. Er hat nichts gegen die Römer gemacht. Er hat stattdessen die eigenen Fehler vom Volk ins Licht gebracht. Jesus war eine Enttäuschung. Er war nicht der Messias, den wir haben wollten. Und deswegen haben wir uns ganz klar für Barabbas entschieden. Und am Ende von dieser Verurteilung im Matthäusevangelium lesen wir eine schreckliche Auseinandersetzung zwischen mein Volk und Pilatus. Also wir lesen in Matthäus 27, 24 bis 25. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu? Und das ganze Volk antwortete und sprach diese furchtbare Worte, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Was für ein furchtbarer Fluch, dass wir über uns ins Leben berufen haben. Also das ist die Geschichte vom Palmsonntag, die Woche später, diese große Enttäuschung von meinem jüdischen Volk. Und vielleicht sitzt du da und du denkst, okay, ja, ich verstehe das, vielleicht verstehe die Parallelen, die Verbindung und so, aber was hat das mit mir zu tun hier in Erkrath in 2024? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir alle von Gott enttäuscht geworden, irgendwann in unserem Leben. Vielleicht haben wir gebetet, und wir haben nichts gehört oder Gott hat unser Gebet nicht erhört. Vielleicht haben wir keine Antwort gekriegt oder eine falsche Antwort, eine schlechte Antwort. Vielleicht ist unser Geistesleben oder unsere Ehe oder unser Job oder unsere Freundesgruppe nicht das, was wir wünschen würden. Und wir haben zu Gott gebetet für Änderung und diese Veränderung ist nicht gekommen. Und diese Enttäuschung von Gott oder eine Enttäuschung von Gottes Volk, von der Kirche, von Christen, das führt dazu, dass viele austreten, weggehen, den Glauben aufgeben. Und die, die dabei bleiben, wir, die nicht weggegangen sind, teilweise sind wir auch enttäuscht, vielleicht ein bisschen desillusioniert, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber das ist ganz normal in dem Glaubensleben. Wir wissen das sogar von den Helden aus dem Alten Testament. Wir lesen zum Beispiel in Jeremia 20, Vers 7. Jeremia sagte zum Herrn, oh Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du hast mich überwältigt und den Kampf gewonnen. Für alle Welt bin ich zur Zielscheibe des Spottes geworden, Tag aus, Tag ein. Mit anderen Worten, du hast mich ausgetrickst, Gott. Vielleicht haben wir Gott nach unserem Ebenbild geschaffen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind genauso wie mein Volk damals. Sie hatten ein falsches Messias-Bild. Sie hatten ihre fixe Vorstellungen über den Messias, wie er sein sollte, und er hat das nicht entsprochen. Und wir haben unsere fixe Vorstellungen über Gott, wie Gott sein soll. Und manchmal entspricht er das auch nicht. Wir sagen teilweise, Gott soll dieses und jenes machen. Und wenn er das nicht macht, geht unser Gottesbild kaputt. Wir diktieren zu Gott, was er machen soll. Und diese Enttäuschung mit Gott führt teilweise zu ganz dummen Entscheidungen, wie damals bei meinem Volk. Wir haben Barabbas genommen statt Jesus. Und Barabbas natürlich, der hat uns nicht geholfen. Also ich möchte uns alle jetzt heute ein bisschen herausfordern und fragen, wer ist dein Gott? Wie ist dein Gottesbild? Entspricht dein Gottesbild das Gottesbild von der Bibel? Ist dein Gott der Bibel? Oder hast du ihn selber erschaffen nach deinem Ebenbild? Ist ein großer Opa da oben im Himmel, der mich einfach gibt, was ich will? Der ist da, wenn ich berufe. Ist er mein Diener? Muss einfach nur klicken und da kommt er. Oder ist er der allmächtige Gott der Bibel? Gnädig und barmherzig, aber heilig und gerecht. Die Frage ist dann, wie gehen wir mit unserer Enttäuschung mit Gott um? Weil wir werden das alle erleben, irgendwann oder vielleicht immer und immer wieder. Zuerst müssen wir ein korrektes Gottesbild wiederherstellen. Wenn wir enttäuscht sind mit Gott, dann ist Gott nicht das Problem. Wir sind das Problem. Das ist eine von den Sachen, wo es ganz einfach ist. Na, ich bin verheiratet. Teilweise, wenn ich streite mit meiner Frau, wir haben unsere Meinungen stimmen nicht überein. Da ist die Frage, wer hat recht, wer hat nicht recht. Die Antwort ist halt immer, meine Frau hat recht, aber das ist was ganz anderes. Aber mit Gott, ich glaube, sie guckt sogar zu, also. Aber mit Gott wissen wir immer, der hat recht. Wenn ich enttäuscht bin von ihm, wenn er nicht antwortet, wenn er nicht mein Gebet erhört, wie ich das möchte, dann ist es nicht ein Problem mit ihm. Er ist nicht taub. Er ist interessiert auch an uns. Aber wenn er sagt nein oder noch nicht, dann ist es, weil er ein guter Vater ist. Da brauchen wir ein korrektes Gottesbild wieder. Wir müssen auch ganz ehrlich werden mit ihm. Und das liebe ich in der Bibel. Der Bibel ist ganz offen und ehrlich mit Emotionen. Wenn man durch die Psalmen liest, da findet man alles Mögliche. David ist teilweise auf dem Berg, voller Freude. Gott, du bist großartig, du machst wunderbare Sachen, ich preise dich. Und dann wieder im Tal, du hast mich verlassen. Wo bist du, Gott? Wann kommst du? Wie lange noch? Wer hat sich diese Frage gestellt? Gott, wie lange noch? Wir müssen ganz ehrlich sein, wie David, wie Jeremia, weil Gott das verkraften kann. Also du darfst ganz ehrlich mit Gott sein. Diese Situation, Gott, ich hasse das. Bitte schenk Veränderung. Paulus hat dreimal gebetet für diese Dorn im Fleisch, dass es weggeht. Er wollte das nicht, aber Gott sagt, in deiner Schwachheit bin ich stark. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, auch wenn wir die Situation nicht verstehen. Hiob hat die Situation nicht verstanden, hat alles gut gemacht, alles richtig gemacht und trotzdem hat er alles verloren. Also Karma hat nicht funktioniert bei ihm, ne? Sowieso gibt es nicht, aber er hat nichts Falsches gemacht. Und wenn Gott auftaucht am Ende vom Buch Hiob, würden wir erwarten, dass Gott ihm eine vernünftige Antwort gibt. Ja, Entschuldigung, Hiob, ich hatte so diese kosmische Wette mit dem Teufel und ja, sorry, tut mir leid, ja, jetzt stelle ich wieder alles her, kein Problem. Nein, Gott muss das machen. Nee, aber Gott muss das nicht machen, weil er Gott ist. Er darf das machen, was er will. Und er kommt, stattdessen, dass er erklärt alles so, dass Hiob das verstehen kann. Er sagt zu Hiob, du kannst das nicht verstehen. Du kannst das nicht verstehen. Und das tut weh. Weil wir denken, dass wir eigentlich relativ intelligent sind und wir verstehen, wie die Welt funktioniert und Gott kann ja mir alles erklären, ich werde es kapieren. Teilweise denken wir, dass wir ein bisschen intelligenter sind als Gott, wenn wir ganz ehrlich, na, wir hätten das anders gemacht. Und Gott sagt, du verstehst das nicht. Ich habe die ganze Welt geschaffen. Ich sage immer, das ist die Äquivalent, wenn man versucht, Quantenmechanik einen Hund beizubringen. Das ist, da geht mein Stolz weg. Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, wenn wir nicht verstehen. Und Gott gibt uns auch mehrere zweite Chancen, Buße zu tun, zurückzukommen zu ihm. Und ich mache hier jetzt einen Spoiler für Pfingsten. Also ich weiß nicht, wer dran ist. Sorry, wenn ich deine ganze Predigt wegnehme. Ich bin dann schon weg. Mir ist es egal. Aber es war genau die gleiche Volksmenge, die diese Predigt von Petrus beim Pfingsten hörten. Also die Volksmenge, die dabei waren und Jesus gejubelt haben mit den Palmzweigen und so, genau die gleiche Volksmenge, die Jesus dann abgelehnt haben und haben geschrien, kreuzige ihn, die waren genau die gleichen Menschen, die dabei waren bei Pfingsten. Wieso weiß ich das? Weil das war damals der jüdische Sitte. Gott hat uns befohlen, dreimal vor ihn in Erscheinung zu treten in Jerusalem, zum Passafest, Pfingsten und zum Laubhüttenfest. Pfingsten ist 50 Tage nach Passafest. Heutzutage werden wir einfach zurückreisen mit der Bahn oder auch nicht, wenn es einen Streik gibt, aber dann vielleicht mit einem Flugzeug und es wäre kein Problem gewesen. Aber damals war es sehr, sehr schwierig zu reisen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Leute kamen aus Elam zum Beispiel und Elam ist Persien. Sie sind von weit gekommen und viele würden dann kommen, sie kommen dorthin, sie bleiben für das Passafest und Pfingsten und dann fahren sie wieder zurück. Also genau die gleichen Leute, die gesagt haben, sein Blut sei auf uns und auf unsere Kinder. Wir lesen, dass Gott das nicht ernst genommen hat. Petrus sagt zu den Menschen, die gleiche Menschenmenge in Apostelgeschichte 2, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung des Heiligen Geistes und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wir als Volk haben gesagt, sein Blut sei auf uns und auf unsere Kinder. Und Gott hat gesagt, nein, der Heilige Geist sei auf euch und auf eure Kinder. Der ist der Gott der zweiten Chancen. Und nicht nur die zweite, sondern die dritte und die vierte und die 500. Man kann immer zurückkommen zu ihm und Buße tun. So haben wir die große Enttäuschung. Das entspricht unser Online-Leben heute vielleicht oder auch vielleicht nicht. Es war enttäuschend damals, es ist auch teilweise enttäuschend heute. Mein Volk wurde damals enttäuscht, weil es Gott nicht richtig kannte, nicht richtig verstanden hat. Auch wir sind heute enttäuscht, wenn Gott nicht so handelt, wie wir wollen. Und die Frage für uns ist, wie ist dann unser Gottesbild? Schaffen wir uns eine Götze nach unserem Ebenbild oder haben wir den richtigen Gott der Bibel? Und wie gehen wir mit diesem kaputten Gottesbild um, diese Enttäuschung um? Sind wir ehrlich? Und bringen wir das zu Gott? Lernen wir ihm neu zu vertrauen? Nehmen wir seine Gnade wieder an? Ich möchte euch ermutigen heute, es ist nie falsch, Gott zu vertrauen. Es ist nie falsch, deine Hoffnung auf Gott zu setzen. Und wenn du enttäuscht bist, dann möchte ich dich ermutigen, nicht rauszugehen, der gleiche Mensch, wie du reingekommen bist. Mach jetzt eine Entscheidung, wieder Gott zu vertrauen. Wir werden nach dem Gottesdienst, wenn Menschen hier da vorne stehen, bitte komm zu ihnen. Sie werden mit dir beten. Du kannst jetzt das mit Gott handeln und das klären mit Gott. Geh nicht raus wieder mit dieser Enttäuschung im Hintergrund. Gott hat mich im Stich gelassen. Er hat dich nicht im Stich gelassen. Er liebt dich und er hat gute Pläne für dein Leben. Und ich möchte schließen mit diesem Vers aus dem Römerbrief 10, 11. Das ist ein Zitat eigentlich aus dem Alten Testament. Wir lesen, Paulus sagt, so heißt es in der Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht beschämt werden. Lass uns auf dem Herrn vertrauen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Danke, dass du ein guter Gott bist. Und ja, dass wir ganz ehrlich sein können mit dir. Danke, dass wir dir unsere Enttäuschung bringen können. Und danke, dass du so viel größer bist, als wir uns je vorstellen können. Bitte hilf du uns, diese Botschaft rauszutragen und das auszuleben. In Jesu Namen. Amen.